SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Im Bergell geht die Suche nach den 8 Vermissten weiter. Die ersten Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren. Die Schweiz wird älter und vergesslicher. Und doch...
Es gibt praktisch kein Spital, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, wir sind ein Spital, das Patienten oder Menschen mit Demenz gut versorgt.
Auch darum gibt es neu Richtlinien zum ethischeren Umgang mit Demenzkranken. Thailands ehemalige Ministerpräsidentin soll krank sein. Warum es wahrscheinlicher ist, dass sie wegen des drohenden Schuldspruchs im Prozess ins Ausland geflüchtet ist. 10 Jahre nach der Finanzkrise sagen viele, der Staat sei bei der Großbankenregulierung zu weit gegangen. Die Zügel müssten wieder gelockert werden. Der damalige Chefökonom im Staatssekretariat für Wirtschaft, jetzt Professor für Wirtschaftspolitik, warnt.
Also das will ich jetzt wirklich nicht hoffen. Das war jetzt wirklich eine Entwicklung vollkommen in die falsche Richtung. Ganz besonders in der Schweiz, wo mit ihren beiden Grossbanken, dass man dort die Sicherheitsmarge zurückfährt, das scheint mir ein No-Go zu sein.
Sagt Aimo Brunetti im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic und Nina Gigax. Sie hat die Nachrichten.
Die 8 Personen, die nach dem Bergsturz im Val Bondasca bei Bondo vermisst werden, sind noch immer nicht gefunden worden. Das meldet die Kantonspolizei Graubünden. Zudem wurde bekannt gegeben, dass einige der rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner Bondos heute zurück in ihre Häuser können. Sie mussten das Dorf am Mittwoch aus Sicherheitsgründen verlassen. Die Krankenkassenprämien sollen im kommenden Jahr weniger stark steigen. Das fordern Bund und Kantone nach einer gemeinsamen Sitzung zur Gesundheitspolitik. Der Bundesrat hatte letzte Woche entschieden, den Ärztetarif TARMED anzupassen. Dies müsse sich nun in den Prämien niederschlagen, heißt es in einer Mitteilung. Die Kantone sollten dafür sorgen, dass das angepasste Tarifsystem auch eingehalten werde. Damit sprechen Bund und Kantone einen Einwand des Krankenkassendachverbands Santé Suisse an. Dieser geht davon aus, dass die Prämieneinsparungen tiefer als erwartet werden. Denn bei früheren Anpassungen hätten Spezialärzte mehr Behandlungen verrechnet. Die Behörden des Kantons Basel-Stadt haben im Rahmen eines Überwachungsprogramms Eier der asiatischen Tigermücke nachgewiesen. Auf dem Gelände eines Friedhofs und nahe des Autobahnzolls an der schweizerisch-französischen Grenze. Laut dem kantonalen Laboratorium wurden die Tiere vermutlich als blinde Passagiere mit Autos oder Lastwagen nach Basel eingeschleppt. Bisher gehe man aber nicht davon aus, dass sich eine stabile Mückenpopulation habe etablieren können. Die asiatische Tigermücke breitet sich in Europa seit Jahren aus. Sie kann Krankheiten übertragen, wenn sie mit einem Erreger infiziert ist. Das deutsche Innenministerium hat die linksextremistische Internetplattform Links unten in die Media verboten. Es sei das erste Verbot einer linksextremen Vereinigung, wie das Ministerium mitteilte. Bei den Durchsuchungen der Räumlichkeiten von Links unten in die Media in Deutschland seien zahlreiche Waffen gefunden worden, unter anderem Messer, Schlagstöcke, Rohre und Steinschleudern. Die Seite ist laut dem deutschen Innenministerium die einflussreichste Internetplattform von gewaltbereiten Linksextremisten in Deutschland und dient diesen als Forum. In der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan über 900 weitere Staatsbeamte entlassen, mit 2 neuen Notstandsdekreten. Außerdem haben die Behörden nach offiziellen Angaben 3 kurdische Medienorganisationen geschlossen. Die Regierung begründet die Maßnahmen in den neuen Erlassen mit einer angeblichen Verbindung zu Terrororganisationen oder mit Gefährdung der nationalen Sicherheit. Zudem wurde der türkische Geheimdienst MIT mit den neuen Dekreten direkt dem Präsidialamt unterstellt. Bei Ausschreitungen in Myanmar, dem früheren Burma, sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind laut Angaben der Behörden 10 Sicherheitskräfte und 21 Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya. Militante Muslime hätten Polizeiposten und einen Armeestützpunkt angegriffen, mit Gewehren und Macheten, teilte die Polizei mit. Beim Zürcher Fußballclub Grasshoppers übernimmt Murat Yakin ab kommendem Montag den Posten als Cheftrainer. Yakin wird Nachfolger von Carlos Bernecker, der gestern Abend seines Amtes enthoben wurde. Verschiedene Medien hatten zuvor über Yakin als neuen GC-Trainer spekuliert. Bernecker habe man eine Funktion in der Nachwuchsabteilung angeboten, heißt es in einer Mitteilung von GC. Das Wetter, die Sonne scheint oft, zwischen heute Abend und morgen Vormittag ziehen aber auch Wolkenfelder durch. In den Alpen sind nachmittags einzelne Gewitter möglich. Dazu ist es sommerlich heiß mit 28 bis 31 Grad.
Das bereitet den thailändischen Richtern wohl selbst Kopfschmerzen. Die thailändische Ex-Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat ließ sich vor Gericht entschuldigen, sie könne das Urteil nicht in Empfang nehmen, wegen Kopf- und Ohrenschmerzen. Vorgeworfen wird ihr, sie habe während ihrer Amtszeit Staatsgeld verschleudert. Karin Wenger.
Inzwischen heißt es, aus ihrer Partei die Politikerin habe sich ins Ausland abgesetzt, womöglich nach Singapur. Hat sie nun also nach anderthalb Jahren Prozess doch kalte Füße bekommen? Erstaunen würde es nicht. Schließlich drohten ihr bis zu 10 Jahre Haft. Denn mit ihrem teuren Reissubventionsprogramm hatte sie sich die Gunst der Wähler gekauft, jedoch auch ein Loch in Milliardenhöhe in den Staatshaushalt gerissen. Dafür hätte sie heute gerade stehen müssen. Doch das Gerichtsverfahren gegen die populäre Yingluck Shinawat ist durchaus politisch. Denn es geht nicht bloß um Yingluck, sondern um den Clan Shinawat. Dieser genießt eine große Anhängerschaft bei der Landbevölkerung, immerhin einem Drittel der Wählerschaft. Yinglucks Bruder Thaksin Shinawat war es, der der vernachlässigten Landbevölkerung eine Stimme gegeben hatte und dafür 2001 als Wahlsieger hervorgegangen war. Und er war es, den das Militär bereits 2006 in einem Putsch entmachtet hatte. 2 Jahre später setzte sich Thaksin ins Ausland ab, um sich so einem Korruptionsprozess zu entziehen. Seine politische Basis aber erbte seine Schwester. Auch sie wurde vor 3 Jahren abgesetzt. Die Armee putschte sich wieder an die Macht und führt seither einen Vernichtungskampf gegen den politischen Clan Shinawat. Yingluck Shinawats mögliche Flucht ist in diesem Sinne ein Déjà-vu. Für die Generäle ist es ein stiller Triumph. Sie haben Wahlen angekündigt, die populäre Politikerin hätte ihnen dabei einen Strich durch die Rechnung machen können. Deshalb wollte die Militärjunta nur eines, Yingluck Shinawat loswerden. Das Gerichtsverfahren war ein Versuch dabei. Dass die Politikerin nun abgetaucht ist, kann den Generälen nur recht sein.
Karin Wenger. Und das erwartet Sie noch hier im Rendezvous. In Deutschland schläft der Politologe angesichts des Wahlkampfs auch mal ein, wörtlich. Wir fragen nach. Wird es Kandidatin Isabel Morre mit Hilfe der Frauen in den Bundesrat schaffen? Kaum, meint der Politologe.
Zentrale Frage, wie für viele sein, ist mir Frau Morre näher als Gassis politisch. Die Bereitschaft, dann einfach quasi in jedem Fall der Frau die Stimme zu geben, die ist auch bei linken Frauen nicht vorhanden, sondern da wird auch auf das politische Profil geschaut.
Wo endet das Recht auf freie Meinungsäußerung, wenn weiße Rechtsextreme in Charlottesville aufmarschieren? Die USA diskutieren Land auf, Land ab. Eine Ausstellung über das Nichts.
Es passiert nichts. Und trotzdem passiert etwas mit einem.
Was passiert, ist die Begegnung mit sich selbst. Kurz vor eins. Zuerst aber zu einem Problem aus unserem Alltag. Wenn Sie mit jemand Demenzkrankem leben, kennen Sie diese Fragen. Ab wann kann eine Person mit Demenz nicht mehr selber entscheiden, wie sie leben will? Wie kann der demente Mensch die Würde behalten, wenn er selbst nicht mehr weiß, wer er ist? Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften hat dazu erstmals ethische Richtlinien erlassen. Sie sollen helfen, eben solche Fragen zu beantworten. Und damit all denen helfen, die mit den 120'000 Demenzkranken in der Schweiz zu tun haben. Rahel Walser.
Lehnt der Patient die Magensonde ab, weil er verwirrt ist und nicht weiß, was gut für ihn ist, oder weil er wirklich dagegen ist? Wer demente Personen pflegt oder betreut, ist mit schwierigen Situationen konfrontiert. Situationen, die Georg Bosshardt vom Zürcher Unispital kennt. Er hat die Arbeiten zu den medizinisch-ethischen Richtlinien geleitet. Als Grundsatz für den Umgang mit dementen Personen gelte:
Das Recht auf Selbstbestimmung, das bleibt erhalten bis in den Tod. Das ist keine Frage. Was nicht immer erhalten bleibt und eben gerade bei der Demenz nicht, das ist die Fähigkeit zur Selbstbestimmung.
Und deshalb müsse man frühzeitig planen, solange es noch geht.
Ein Instrument der Unterstützung ist eine Patientenverfügung und die Hilfe beim Ausstellen einer Patientenverfügung, das rechtzeitige Ernennen einer Vertretungsperson mit dem Ziel, dieses Recht auf Selbstbestimmung auch Personen zu ermöglichen, deren Fähigkeit zur Autonomie eingeschränkt ist.
Was aber, wenn es schon zu spät ist? Zu einzelnen Behandlungen machen die Richtlinien klare Angaben.
Ein ganz konkretes Beispiel betrifft die Frage, ob man Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz noch eine Magensonde legen sollte. Und hier äußern sich die Richtlinien dezidiert, dass das in den allermeisten Fällen mehr Schaden als Nutzen anrichtet und deshalb unterlassen werden sollte.
Die Beschwerden einer Magensonde seien schlicht zu groß. Gewisse Behandlungen sollten also unterlassen werden bei einer schweren Demenz. Das Thema der aktiven Sterbehilfe wird von den aktuellen Richtlinien jedoch nicht aufgegriffen. Im Zentrum stehen Hilfestellungen für den ganz alltäglichen Umgang.
Es ist ganz sicher so, dass ab einem gewissen Stadium der Demenz es nicht zielführend und vielmehr für alle Beteiligten quälend ist, wenn man die Menschen mit Demenz korrigiert.
Man solle lieber über Dinge reden, welche die demente Person noch versteht. Das Wetter oder das Essen. Die neuen Richtlinien sind nicht juristisch verbindlich. Aber sie hätten dennoch eine informelle Wichtigkeit, so Georg Bosshardt von der Schweizerischen Akademie für medizinische Wissenschaft.
Es beziehen sich auch immer wieder andere Berufsgruppen. Juristen in Gesetzestexten beziehen sich auf die Richtlinien. Und streng genommen könnte man auch Ärzte, die sich nicht an die Richtlinien halten, könnte man mahnen oder belangen, wobei das eigentlich in der Schweiz selten vorkommt.
Denn dafür bräuchte es Kontrollen. Und hier kommt das Thema der Ressourcen auf den Tisch. Viele Spitäler seien punkto Demenz nicht dort, wo sie sein müssten.
Die Richtlinien beschreiben natürlich nicht den Ist-Zustand, sondern sie beschreiben einen Soll-Zustand. Aber ich glaube, wir alle, die in diesem Bereich arbeiten, leiden an der Tatsache, dass es einen Graben gibt zwischen dem, was eine ideale Demenzversorgung wäre, und dem, was wir in der Realität vorfinden.
Demenzkranken würde es zum Beispiel helfen, wenn sie immer vom gleichen Personal betreut würden oder wenn sich das Personal viel Zeit nehmen könnte, um auf sie einzugehen. Dinge, die im normalen Spitalalltag kaum möglich sind.
Noch 30 Tage bis Deutschland wählt. Die Kandidatinnen und Kandidaten lächeln von den Plakaten. Und auch Themen gäbe es genug, von Syrien bis Washington und vom Dieselskandal bis zur Rentenfrage. Doch der Wahlkampf dümpelt wie ein Boot auf den spätsommerlichen Wellen eines ruhigen Sees. Bleibt das so? Peter Vögeli.
Wir sitzen am Ufer des Schiffbauerdamms im Herzen von Berlin und der Parteienforscher Gero Neugebauer, der in diesen Tagen völlig mit Wahlkampfadrenalin vollgepumpt sein sollte, gibt zu.
Ich gestehe, dass ich neulich bei einer Vorstellung, bei einem Gespräch von Frau Merkel mit zwei Journalisten in Phoenix zweimal eingenickt bin. Wirklich, ach Gott, habe ich das langweilig oder so ein Zeug.
Was fehlt, ist der Kampf in diesem Wahlkampf. Natürlich. Die SPD hat zurzeit nur Außenseiterchancen.
Also insofern ist es eine Diskussion, ein Wahlkampf, der etwas flapsig formuliert ist, eine Auseinandersetzung zwischen David und Goliath ist, wobei der David halt entweder die Steine vergessen hat oder die Schleuder vergessen hat. Denn es ist eine relativ hilflose Argumentation, die in vielen die SPD und Martin Schulz gegen die Union anbringen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel spart die strittigen Themen aus. Das Thema Rente beispielsweise soll nicht in der nächsten, sondern erst in der übernächsten Legislatur auf die Tagesordnung kommen. Bei der Vorstellung des CDU-CSU-Wahlprogramms sagte Merkel, so ein Wahlprogramm sei doch eine schöne Sache. Eine Art Wunschprogramm, das in Realität ja nie 1:1 umgesetzt werden könne.
Hier können Sie einfach noch mal ein bisschen träumen.
So entspannt ist die Kanzlerin. Kein Wunder. 15 Prozentpunkte liegen CDU und CSU 30 Tage vor der Wahl vor der SPD in Führung. Die spannende Frage ist also, was passiert nach der Wahl? Neu und aufregend wäre eine Koalition von CDU, CSU, FDP und Grünen, die sogenannte Jamaika-Koalition, nach den Parteifarben Schwarz-Gelb-Grün. Doch Jamaika wäre nur eine Notlösung, sagt Gero Neugebauer, wegen der Grünen.
Es wird kein Jamaika geben. wenn CDU, FDP eine kleine Mehrheit haben. Das werden die Grünen nicht machen. Die werden sich dann nicht opfern, in so eine Koalition reingehen.
Denn Jamaika wäre für die Grünen politisch
der Tod, eindeutig. Ja, da wollen wir gar nicht diskutieren.
Außer Klima würden die anderen Parteien den Grünen alle Themen wegnehmen. Und auf dem Feld Klima gäbe es zurzeit nur das bestehende Pariser Klimaabkommen zu verteidigen. Für die CSU wiederum wäre eine Koalition mit den Grünen kein Problem, ist sich Neugebauer sicher. Die CSU will zuerst in Bayern ihre Alleinherrschaft verteidigen, aber sie muss dazu immer auch sagen können, wir reden auch in Berlin mit. Also hätte CSU-Chef Seehofer kein Problem, mit dem grünen Fraktionschef Anton Hofreiter zusammenzuarbeiten, sagt Neugebauer und illustriert das mit einem hübschen Beispiel. Persönliche Sympathien gäbe es zwar nicht, aber aus pragmatischen Gründen zusammenarbeiten – kein Problem.
Herr Seehofer hat neulich auf die Frage hin, ob er sich eine Koalition mit den Grünen vorstellen könnte, gesagt, und ob er dann dem Herrn Hofreiter das Du anbieten würde, da hat er dann gesagt, das würde er nie tun. Und auf die Frage des Reporters, was nun nicht, dem Hofreiter das Du anbieten. Das heißt, natürlich geht er in eine Koalition.
Wenn es aber rechnerisch reiche, und das sei durch das deutsche Wahlrecht unter Umständen auch schon bei einer Mehrheit von 47% möglich, dann würden CDU und CSU zuerst mit der FDP eine Koalition bilden, obwohl die letzte solche Regierung von 2009 bis 2013 überhaupt nicht harmonierte. Und schließlich bleibt die Wiederauflage der großen Koalition von SPD, CDU und CSU als wahrscheinlichste Variante.
Ich glaube, dass die SPD eine Koalition geht und dass die Koalition, die ja übrig bleiben wird, eigentlich nur die große Koalition ist.
Doch es ginge nicht um Politik, wenn es nicht noch ein Aber gäbe. Was, wenn sich die SPD-Mitglieder einer solchen großen Koalition in einer Urabstimmung verweigern würden?
Wenn dann die Mitglieder auf einmal dieses Koalitionsabkommen ablehnen, was dann? Das ist die interessanteste Frage nach der Wahl.
Nach der Wahl, so scheint es, ist es spannender als vor der Wahl.
Peter Vögeli. Und Deutschland wählt am 24. September, 4 Tage früher, wählt unser Parlament seinen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Bundesrat Burkhalter. Falls die Kandidatin nicht gewählt wird, also falls es Isabelle Moret nicht schafft, weil der Mann aus dem Tessin favorisiert wird, wird es wieder heißen, die Frauen seien selber schuld. Denn Frauen gäben nicht zwingend der Frau die Stimme, sonst gäbe es mehr Frauen in der Exekutive. Wen Frauen wirklich wählen und warum, hat Ruth Witwer recherchiert.
Es ist euer Sieg, weil ohne eure Mobilisation und das alles, was ihr gemacht habt, überall in der Schweiz.
Mit Christian Brunner hat alles angefangen. Dass die Gewerkschafterin nicht zur Bundesrätin gewählt wurde, löste den Brunner-Effekt aus. Christian! 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 Die Frauen tobten und wählten danach mehr Frauen in die Parlamente. Doch der Brunner-Effekt verpuffte wieder. Aber qualifizierte Frauen hatten es weiterhin schwer. Im Jahr 2000 traf es die Zürcher SVP-Regierungsrätin Rita Furrer. 2003 wurde CVP-Bundesrätin Ruth Metzler abgewählt. Und 2010 verlor die damalige FDP-Regierungsrätin Karin Keller-Sutter gegen SVP-Kandidat Jean-François Rim. Keller-Sutter war aus dem Rennen. 2 Stimmen machten den Unterschied.
Jean-François Rim, 76.
Jean-François Rim, 76.
Karin Keller-Sutter, 74.
Die eine Stimme hätte beispielsweise die heutige Bundesratskandidatin Isabelle Moret abgeben können, aber sie verpasste die Wahl. Die zweite Stimme hätte von der Grünen Yvonne Gilly kommen können, aber sie wählte den SVP-Kandidaten. Dies sind Beispiele aus dem Bundesrat. Aber wie ist es bei der Volkswahl? Dass Frauen grundsätzlich keine Frauen unterstützen, stimme so nicht, sagt Georg Lutz. Als Projektleiter der Wahlstudie Selects hat er das Wahlverhalten der Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2015 untersucht.
Die Frauensolidarität, die gibt es, aber sie wird eigentlich in fast keinem Fall, der mir bekannt ist, vor die Parteisolidarität gestellt.
Frauen schauen also zuerst aufs Parteibuch und die politische Überzeugung und erst dann aufs Geschlecht. Anders ausgedrückt, Frauen wählen jene Frauen, die ihnen passen.
Eine linke Frau wählt nicht einfach eine bürgerliche Frau, wenn ein linker Mann zur Auswahl steht.
Das gilt auch für den umgekehrten Fall. Eine bürgerliche Frau wählt kaum eine linke Kandidatin, wenn ein bürgerlicher Mann kandidiert. Doch gerade für linke Frauen sei die Geschlechterfrage durchaus wichtig, weiß Politikwissenschaftler Georg Lutz.
Und dass dort dann eben bewusster auch ein Entscheid getroffen wird, dass man Frauen kumuliert oder Männer streicht und dass dort dann Frauen leicht besser auf den Listen abschneiden als die Männer.
Das heißt, Frauen, die kandidieren, werden meistens auch gewählt. Um mehr Frauen in der Politik zu haben, braucht es mehr Kandidatinnen. Denn der Anteil der Frauen in der Politik stagniert seit vielen Jahren bei 30-35%. Auch die UNO hat die Untervertretung der Frauen in politischen Parteien und öffentlichen Ämtern der Schweiz schon mehrmals kritisiert. Gerade bürgerliche Parteien tun sich schwer, Frauen gezielt zu fördern. Seit Jahren weibelt deshalb die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen direkt bei den Parteien.
Im Vorfeld der Wahlen die Sensibilisierung der Parteien, Events organisieren, versuchen auch die Parteien dazu zu bewegen, zumindest die Parteien, wo das noch nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, Frauen zu fördern, Frauen zu unterstützen, Frauen zu bringen auch.
Aber Frauen zu mobilisieren sei nicht einfach, sagt Kommissionspräsidentin Yvonne Scherli. Aus vielen Gründen, aber vor allem auch, weil sie sich dem öffentlichen Druck nicht aussetzen wollten.
Frau in dem Fall wird angefeindet, man steht in der Öffentlichkeit, man wird beurteilt.
Und deshalb konzentrieren sich vielfach jüngere Frauen lieber auf ihre Berufskarriere. Die Kommission für Frauenfragen will nun auch bei der bevorstehenden Bundesratswahl aktiv werden. Für die Präsidentin Yvonne Scherli ist es eine Selbstverständlichkeit, dass eine Frau neue Bundesrätin werden muss.
Der Vorfall in Charlottesville hat in den USA eine Debatte ausgelöst über das Thema freie Meinungsäußerung, ein Grundrecht, das die Verfassung der USA garantiert. Das US-Städtchen Charlottesville machte Mitte August Schlagzeilen nach einer Demonstration von Rechtsextremen und einer Gegendemonstration, die wüst endeten. Es gab Straßenschlachten mit Verletzten und einer Toten. Arndt Peltner über die Grenzen der Demokratie.
We are going to start here with a day of protests across much of the country, one week after the deadly violence at that white nationalist rally in Charlottesville, Virginia.
Die Proteste in Charlottesville und die Folgen sind seit über einer Woche das Top-Thema in den amerikanischen Nachrichtensendungen. In den USA findet eine heftige Debatte darüber statt, was Free Speech, die freie Meinungsäußerung, für das Land und die amerikanische Gesellschaft bedeutet. Fällt ein Aufmarsch von Neonazis und dem Ku Klux Klan, rassistische und antisemitische Rufe unter das Grundrecht der Meinungsfreiheit, das in der US-Verfassung verankert ist? Ja, sagt eine der ältesten Bürgerrechtsbewegungen in den USA, die American Civil Liberties Union. Die ACLU ist vor allem als politisch eher linke Organisation bekannt. ACLU-Anwalt Lee Rowland sieht allerdings in der Meinungsfreiheit keinen Spielraum für politische Auseinandersetzungen. Einer der bekanntesten und kontroversesten Fälle in der ACLU-Geschichte war, als wir den Aufmarsch von Nazis durch die Straßen von Skokie verteidigten, eine Stadt, in der viele Holocaust-Überlebende wohnten. Was das Besondere an dem ersten Grundrecht ist, es schützt uns, egal welchen Standpunkt, egal welche Überzeugung wir haben. Zahlreiche Firmen wie Google, PayPal und GoDaddy erschweren rassistischen und rechtsextremen Gruppen in den USA schon seit längerem ihre Geschäfte online zu tätigen. Man wolle hasserfüllte Inhalte nicht unterstützen, heißt es aus dem Silicon Valley. Nach den gewaltsamen Protesten in Charlottesville wurde die Haltung der Free Speech-Verfechter erneut hinterfragt. Die New York Times und auch der Gouverneur von Virginia, Terry McAuliffe, kritisierten die ACLU, wie hier in einem Interview mit NPR. Wir, die Stadt Charlottesville, hatten versucht, die Demonstration aus der Innenstadt in einen Park 1,5 Meilen entfernt zu verlegen. Ein offenes Feld. Dort hätte die Demo sein sollen. Wir wurden leider von der ACLU verklagt und ein Richter gab ihnen Recht. Free Speech wird in den USA von allen Seiten und für alle verteidigt. Was in europäischen Ländern undenkbar erscheint, ist Alltag in den USA. Man muss nur auf Amazon.com schauen, um zu verstehen, was die freie Meinungsäußerung hier bedeutet. Im größten Internetkaufhaus der Welt findet man die berüchtigsten Kinderbücher aus dem Dritten Reich, die im Nürnberger Stürmer Verlag veröffentlichten Hassschriften, der Giftpilz und Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Daneben Hakenkreuzfahnen, diverse andere Nazi-Propagandamaterialien und nationalsozialistische Lieder wie das Horst-Wessel-Lied. Es ist ganz legal, so etwas in den USA zu vertreiben und zu erwerben. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, meinte schon vor 100 Jahren Rosa Luxemburg. Über diese in der Theorie durchaus nachvollziehbare Forderung wird derzeit in den USA heftigst diskutiert. Denn die Frage ist, hat die Meinungsfreiheit Grenzen und wenn ja, wann sind diese erreicht? Beispiele dafür gibt es schon jetzt bei denen die in der amerikanischen Verfassung verankerte Free Speech beschränkt wurde. Niemand darf in einem vollen Theater Feuer rufen und damit eine Massenpanik auslösen. Auch darf man nicht zur direkten Gewalt aufrufen, zum Beispiel fordern, der Präsident sollte erschossen werden. Das bedeutet, der Aufruf zur direkten Gewalt ist nicht immer von diesem absoluten und scheinbar unumstößlichen Grundrecht in den USA gedeckt.
Rendezvous 5 vor 1. Das Nichts, was schwingt in dem Begriff für Sie, das Nichts? Derzeit tourt eine Ausstellung zu diesem Thema durch alle Schweizer Kantone und stößt auf großes Interesse. Dabei gibt es in der Ausstellung im Rahmen des Jubiläums 600 Jahre Bruder Klaus nichts zu sehen. Und die Besucher machen nichts anderes als zu warten. Inlandredaktor Peter Maurer war in Bern dabei.
Weiteres Glas Wasser?
Fragt Andreas Schertenleib an diesem warmen Sommertag eine ältere Frau. Sie ist Mitglied einer Schwesterngemeinschaft.
Nein, merci.
Da innen könnt ihr in die Stille gehen.
Ja.
Und es ist keine Ausstellung, sondern man begegnet sich selber.
Ja, aha, schön.
Ob es tatsächlich schön ist, in diesem kleinen mobilen Pavillon sich selber zu begegnen, wenn es immer stiller wird, sitzen zwischen grauen, halbtransparenten Tüchern auf kleinen Hockern, Mutter, Seelen allein, wird sich zeigen. Schertenleib gehört zum Ausstellungsteam Niklaus von Flü unterwegs.
Das ist ein kleiner, leerer Raum.
Ja.
Und man sitzt dort so lange, bis man einen Gong hört. Wenn der Gong kommt, geht man nachher durch den nächsten Vorhang, etwas weiter ins Innere, zu einem zweiten Raum. Schon wieder ein leerer Raum.
Während man im zweiten leeren Raum noch den Notausgang nehmen kann, wenn die Stille unerträglich werden sollte, gibt man im dritten Raum Handy, Portemonnaie und die Schuhe ab. Es soll entschlackt, entschleunigt werden. Nach 20 Minuten Warten und Sitzen dann die Begegnung mit einer Replik der ältesten Holzstatue von Niklaus von Flü. Der Raum schwarz ausgekleidet, nur die Skulptur ist beleuchtet. 5 Minuten auf Augenhöhe mit einem, der hier mit keinem Wort als Nationalheiliger verkauft wird. Die Auseinandersetzung mit dem Nichts und Bruder Klaus, sagt Irene Nankulaff von der Projektleitung.
Genau um das geht es uns, weil Niklas von Flü war nicht ein Lauter, er hat keine Action wollen, er hat kein riesiges Thema um sich selber gemacht. Und genau das möchten wir den Leuten eigentlich mitgeben.
Später werden die ältere Frau in der Schwesterntracht und andere Ausstellungsbesucher erzählen.
Es ist nicht so einfach.
Es passiert nichts. Und trotzdem passiert etwas mit einem.
Einfach auch die Stille auszuhalten.
Ja, man wird auf sich selber zurückgeworfen.
Und wie das so ist, wenn nichts dumm ist, dann schaut man und lässt man seine eigenen Gedanken zu.
Mir ist klarer geworden, dass ich auf etwas nicht so viel Gewicht legen darf. Auf eine Meinung von jemand anderem. Dass ich unabhängiger sein muss von dem. Ich habe ein bisschen Knurzen dran.
Das graue Tuch im Pavillon teilt sich. Man tritt hinaus und stellt fest.
Ich bin froh, dass ich sieben. Ich bin bedeutend ruhiger. Ich habe das Gefühl, es hat wirklich entschleunigt.
Irgendwie schön, das Tageslicht wieder zu sehen.
Und Andreas Schertenleib sagt mit Blick auf die Besucher.
Es berührt sie. Oder sie selber berühren sich letztlich, weil sie sich selber begegnen.
Wer will, schreibt am Schluss seine Gedanken auf einen Zettel. Gleichsam als Botschaft und Nachricht an die Nachkommen, sagt Irene Nankulaff.
Weil die Botschaften, die werden alle versiegelt, die kommen in eine grosse Kupferkugel. Und die Kupferkugel, die wird dann 100 Jahre aufbewahrt im Flüeli-Rampft und wird beim nächsten Jubiläum hoffentlich wieder geöffnet.
100 Jahre unter Verschluss. Und dann werden möglicherweise ganz andere Menschen das lesen, was zum Beispiel ein pensionierter Jurist im August 2017 auf dem Berner Waisenhausplatz zu Papier gebracht hat.
Ich habe geschrieben, weniger reden. Weniger Schreiben, weniger Konsum, weniger Abfall, Und das zweite Teil, mehr Sein, mehr Gelassenheit, mehr Menschlichkeit.
Oder das, was eine Frau aus dem Kanton Freiburg formuliert hat.
Wie die Hesse habe ich geschrieben, dass ich eigentlich alles erlebt habe, was ich bis jetzt machen wollte. Ich habe Kind, Familie, Karriere. Und habe seit einem Jahr Krebsdiagnose. Und ja, muss mir neu orientieren in meinem Leben. Ist es jetzt das schon gewesen? Leben im Morgen noch. Und daher ja, gehen ganz viele Sachen durch den Sinn. Und darum kann ich die Nachwelt nur raten. Eben, nehmt euch Zeit, macht die Dinge, die ihr weht macht und nicht eben, die ihm aufdiktiert werden. Und genießt es.
Zum Schluss fragt man noch einen, der rauskommt. Entschuldigung, kann, soll und darf man in diese Ausstellung auch dann rein, wenn man mit Bruder Klaus überhaupt nichts am Hut hat?
Sowieso. Das ist nicht ein Provider, das ist nicht ein Anbieter von einer Internetplattform, oder? Das ist nicht eine Fastfood-Kette. Da gehen wir rein, wenn wir neugierig sind, wenn wir am Leben sind.
Peter Maurer und die besondere Ausstellung im Rahmen des Jubiläums 600 Jahre Bruder Klaus. Gleich ist es eins nach eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch zu den Lehren aus der Finanzkrise. Haben die Banken ihre Aufgaben gemacht und haben sie sie aus Überzeugung gemacht oder nur, weil die Regierungen sie zwangen dazu? Antworten gibt es hier gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Nina Gigax.
Nach dem Bergsturz im Val Bondasca in Bergell geht die Suche nach den 8 Vermissten weiter. Die Behörden haben derweil entschieden, dass die ersten Anwohner in ihre Häuser zurückkehren können. Die Krankenkassenprämien sollen im kommenden Jahr weniger stark steigen. Das wollen Bund und Kantone. Und zwar sollen die Kantone dafür sorgen, dass der vom Bundesrat angepasste Ärztetarif TARMED eingehalten wird. Die frühere thailändische Regierungschefin Yingluck Shinawat ist offenbar untergetaucht, kurz vor der Urteilsverkündung in einem Prozess gegen sie. Offiziell ließ sie sich aus medizinischen Gründen entschuldigen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.